Krisen, Krankheiten, Konflikte, Kriege. Das sind die Themen, die wie eine dunkle Wand und Wolke sich auf unsere Zeit und Gesellschaft legen. Wirtschaftskrisen, Klimakrisen, Gesellschaftskrisen, Krebs, Corona, gesellschaftliche Konflikte und jetzt der Höhepunkt, der Krieg in der Ukraine. Heute Morgen auf dem Herweg hörte ich auf dem Deutschlandfunk den Vortrag einer Wiener Literaturprofessorin über die Thematik der schwarzen Berichterstattung, der negativen Nachrichten, die die öffentliche Meinung beherrschen. Und dass da der Wunsch aufkommt, sag doch mal einer was Positives. Immer nur das Negative, 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 das drückt einen doch immer tiefer hinein. Und sie sagt, solch eine Situation, das ist die Stunde der Utopien. Der Wunschvorstellung und Gegenentwürfe, wie es doch anders sein könnte. Als ich so zuhörte, wurde ich an einen Baron erinnert. An den Baron von Münchhausen. Der hat ja seiner Jagdgesellschaft am Abend immer eine interessante Unterhaltung geboten. Fantasiereich, aber in weiten Bereichen, fernab jeder Realität. Das hatte einen gewissen Unterhaltungswert, aber kennzeichnet die Situation. Unter anderem behauptete er wäre mit seinem Pferd in einen Sumpf geraten. Und da, wo kein Halt mehr war, da versank dieses Pferd immer tiefer und er, der darauf saß, auch. Und dann hatte er die rettende Idee. Er zog sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf. Na, das war eine Geschichte. Ja, so sind Utopien. Und Utopien haben zurzeit wieder Konjunktur. Ein Teil der Utopien sind Verschwörungstheorien, die davor geben, die geheimen Zusammenhänge entschlüsseln zu können. Und die anderen Utopien sind Kopf hoch, es wird schon besser werden. Und ein anderer Teil der Utopien ist, ach, gehen wir doch auf ein Kreuzfahrtschiff und fahren in die Sonne. Ja, die Aussage, sag doch mal jemand was Positives. Und das will ich auch tun. Ich lese aus der Rede, die unser Herr Jesus Christus gegen Ende seines irdischen Lebens und Dienstes in Jerusalem kurze Zeit vor seinem Leiden und Sterben, seiner Auferstehung und Himmelfahrt gehalten hat. In Lukas 21 lesen wir dort im 28. Vers folgende Aussage, von der wir ausgehen wollen, um eine Orientierung, einen Zuspruch, eine Gewissheit, einen Trost zu bekommen in Zeiten wie diese. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn all diese Dinge beginnen zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Da Wiederholung ja die Mutter allen Lernens ist, möchte ich das noch einmal lesen, damit es sich uns einprägt. Wenn all diese Dinge beginnen zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. In dem gesamten Kapitel richtet sich Jesus an seine Jünger, an die Jünger in der Zwölfergruppe damals in Jerusalem im Jahr 33 nach Christus. Und im weiteren Kapitel richtet er sich an seine Jünger am Ende der Zeit, wenn er wiederkommen wird, wenn er die Herrschaft antreten wird, wenn es wirklich zu Veränderungen kommen wird. Und er sagt seinen Jüngern in den unruhigen Zeiten damals, denn Kaiser Augustus, der Erhabene, regierte nicht mehr. Er wird ja der große Friedenskaiser des Römischen Reiches genannt. Inzwischen rumorte es an den Grenzen und im Reich selber. Unter den Juden selber war es auch unruhig. Rom musste ständig die Militärgarnison verstärken, weil der Druck auf dem Kessel immer mehr zunahm. Und Jesus sagt, es kommen schwierige Zeiten auf euch zu. Jesus hat nirgendwo gesagt, also hört zu, ihr seid jetzt auf dem großen Traumschiff der Wünsche. Und das wird euch über die sieben Meere der Glückseligkeit direkt in den Himmel bringen. Das hat mit Evangelium, Rede Jesu und mit Realität gar nichts zu tun. Das ist der schlimmste Auswuchs der Utopie. Er sagt ganz schlicht, hört zu, als meine Jünger werdet ihr Verfolgung erdulden. Hört zu, als meine Jünger werdet ihr erleben, es wird Revolte und Aufstand im Land geben, Krieg wird es geben, wie er noch nicht gewesen ist. Jerusalem wird erobert, zerstört werden. Die Römer werden das ganze Land überrollen und sie werden euch zerstreuen unter alle Völker. Es wird einen radikalen Bevölkerungsaustausch geben. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, all diese Dinge haben sich erfüllt, 70 nach Christus. Die weiteren Dinge haben sich erfüllt, 132 beim Bar Kochba-Aufstand, sodass tatsächlich die Juden unter alle Völker der Erde zerstreut wurden. Und damit endete auch die Existenz der Gemeinde in Jerusalem, der Urgemeinde, die gewaltige Aufbrüche erlebt hat. Da bekehren sich einmal 3.000, dann 5.000 und wir schwärmen davon, oh, das brauchen wir. Ja, ein paar Jahre später war in Jerusalem gar nichts mehr. Aber wenn solche Veränderungen, Zerbrüche eintreten, ist das nicht das Ende der Gemeinde Jesu, sondern die Verfolgung, die politische Situation diente dazu, dass sich die Gemeinde Jesu weltweit verbreitete. Ich habe jahrzehntelang Kirchengeschichte unterrichtet. Man muss in manchen Bereichen gut erlöst sein, um all den Stoff verarbeiten zu können, der da einem entgegenkommt durch die Jahrhunderte. Die Gemeinde Jesu ist nie auf einem Traumpfad unterwegs gewesen, sondern mitten in der Realität dieser Welt. Und Jesus sagt dann, das wird weitergehen bis ans Ende. Das wird weitergehen, wenn die Juden gemäß der Verheißung, die Gott im Alten Testament gegeben hat, durch Mose, durch die Propheten, zerstreut unter die Völker, am Ende der Zeit aber wieder zurückgeführt ins Land. Und dann sagt Jesus, wenn das geschieht, wenn diese Dinge beginnen, dann werden die gleichen Merkmale wie am Anfang da sein. Es werden kosmische, klimatische Veränderungen sein. Es werden politische Veränderungen, Konflikte und Kriege sein. Es werden Katastrophen in der Natur, in anderen Bereichen sein. Und er sagt den Jüngern, wenn all diese Dinge anfangen. Und jetzt sind wir gemeint als Jünger Jesu. In den Zeiten, wo Israel zurückgekehrt ist, in den Zeiten, wo der Judenstaat existiert, in Zeiten, wo ringsherum sich ein gewaltiges Konflikt Potenzial aufgebaut hat. Wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen. Wenn ihr seht, Jesus legt darauf an, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Manche sind ja so fromm, dass sie die Augen zumachen. Unter den Juden gab es ja so eine Sekte, die haben die Augen geschlossen, damit sie nichts Böses sehen. Deswegen hatten sie überall Wunden und Pflaster, weil sie überall gegengerannt sind. Nein, wir sollen die Augen offen halten und wahrnehmen, was ist. Kopf in den Sand stecken, wie man den Strauß unterstellt, ist nicht die Lösung. Dabei ist der Vogel gar nicht so dumm und macht das nicht, sondern der sammelt nur mit seinem langen Hals, weil er so lange Beine hat, seine Nahrung unten. Von Weitem sieht so aus, als würde er den Kopf in den Sand stecken. Nein, Jesus geht davon aus, dass wir mit offenen Augen durch unsere Zeit und Welt gehen. Und wenn wir mit offenen Augen durch diese Zeit gehen, dann stellen wir fest, wir stehen mitten in einer Entwicklung bestürzender Dinge. Im Bereich der Katastrophen weltweit, Klima, Hungerkatastrophen, andere Dinge mehr. Dann im gesundheitlichen Bereich Krebs, Corona und viele, viele andere weitere Krankheiten, Konflikte und Kriege, nachdem wir meinen, die Teilung der Welt in Ost und West, das wäre zu Ende und jetzt würde dann ja die Vernunft regieren und die Menschheit würde gute Wege der Verträglichkeit zueinander finden. Wir erwachen aus all dieser Traumtänzerei. Und wenn unser Bundeskanzler gesagt hat, wir haben eine Zeitenwende erlebt, dann hat er das noch sehr vorsichtig und höflich und politisch zurückhaltend ausgedrückt. Jesus aber spricht zu uns, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen. Und nun bitte ich um Realismus. Anfänge gehen weiter. Die Hoffnung, ja, das wird schon morgen, übermorgen besser sein. Wir müssen nur in der Ukraine lang genug verhandeln. Wir müssen nur Fridays for Future weiter ausdehnen. Wir müssen nur weiter Reden halten und wir müssen dem Humanismus und der Vernunft Raum geben. Dann wird sich das alles schon ändern. Gehört alles in den Bereich der Wunschvorstellung und Utopie fernab der Wirklichkeit. Wenn Jesus sagt, wenn diese Dinge beginnen, dann werden sie voranschreiten. Ich weiß, das ist für manch einen in seiner frommen Kuschelecke, ist das bestürzend. Aber die Realität ist, Brüder und Schwestern, wir gehen in eine Zeit hinein, wo diese Dinge zunehmen werden. Sie werden zunehmen in dem Bereich der Katastrophen. Sie werden zunehmen in dem Bereich gesellschaftlicher Konflikte. Sie werden zunehmen in dem Bereich der Epidemien. Sie werden zunehmen in dem Bereich der Kriege. Weltweite Ereignisse. Ich will nur eins herausnehmen. Die Offenbarung spricht davon, dass wir auf kriegerische Ereignisse am Ende der Zeit, ehe Jesus Christus wiederkommt, in die Herrschaft antritt, kriegerischen Ereignissen mit 200 Millionen Soldaten im Bereich des Vorderen Orients, jenes Konfliktpunktes zwischen Asien, Europa und Afrika, in das die ganze übrige Welt mit einbezogen sind. Wenn ihr seht, dass all diese Dinge anfangen. An anderer Stelle sagt Jesus und gibt damit eine Antwort auf die Frage, die oft gestellt ist, wie kann Gott denn das alles zulassen? Das ist ja nicht nur eine Frage von spitzfindigen Kritikern, das ist ja auch eine bedrängende Frage, die manch einen Christen bewegt. Wie kann Gott das alles zulassen? Am Anfang seiner Rede und auch In anderen Belegstellen spricht Jesus deutlich davon, das muss geschehen. Darauf bin ich diese Tage wieder neu gestoßen. Das muss geschehen. Und ich war im Gespräch mit Gott darüber. Meine Gebete haben sich in letzter Zeit irgendwie verwandelt. Es ist ein anhaltendes Gespräch mit Gott. Ich bin sicher, er hört mir zu, aber ich bin nicht ganz so sicher, ob er all meine Fragen auch entsprechend beantwortet. Aber die er beantwortet, haben mir ein Stück weitergeholfen. Und ich sage, Herr, was soll denn das? Das muss geschehen, hast du gesagt. Und dann sagte Gott, ja, ich bin der Herr, aber ich habe die Menschen geschaffen nach meinem Bilde. Ich habe ein Stück Ewigkeit in ihn hineingelegt. Von meiner göttlichen Kreativität und Freiheit habe ich ihn in ihn hineingelegt. Ich habe ihm die Willensfreiheit gegeben, damit er lieben kann. Ich habe ihm die kreativen Fähigkeiten, die ich habe und die sich der gesamten Schöpfung erweist, in ihn hineingelegt. Aber ich habe ihm das alles gegeben, im Gegenüber, in der Gemeinschaft zu mir. Aber ich habe ihm auch die Entscheidungsfreiheit gegeben, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Und da, wo das Nein einmündet in die Autonomie des Menschen, die Ursünde, ich selber bin mein Gott, ich bestimme, was ich will, die Selbstverwirklichung ist das, was ich will. Kommt euch das bekannt vor? Wenn ihr seht, dass all das beginnt, das ist schon sehr weit begonnen. Und wenn Jesus sagt, das muss geschehen. Gott ist ein Gott, der Zeit gibt zum Ausreifen, sowohl in positiven Dingen wie auch in den negativen Dingen. Gott lässt Sünde zu, damit sie überaus sündig wird und in seinem Gericht deutlich wird, was sie ist, nämlich nicht dem Maßstab Gottes entsprechend. Gott lässt ausreifen. Der Mensch meint, er kann das handhaben. Der Mensch meint, er hat das Recht, selber zu bestimmen. Der Mensch meint, er ist es. Darum ist die Welt so, wie sie ist. Es muss geschehen, weil es ausreift. Und eine zweite Antwort ist mir gegeben worden. Paulus schreibt an die Epheser, wisst, wir haben es nicht mit irdischen Mächten zu tun. Nicht mit den politischen Interessen der Menschen, nicht mit irgendwelchen Leuten, die ihre Vorteile aus allen Entwicklungen ziehen, sondern wir haben es mit geistlichen Mächten in der unsichtbaren Welt zu tun. Es gibt nicht nur Gott, es gibt auch den Teufel. Der hat nun heute ja keine Konjunktur. Den Teufel gibt's doch nicht. Theologen aufgeklärt, mitten im 21. Jahrhundert, ja, mittelalterliches Vorstellungsbild und so weiter. Ich habe einen lieben Freund und Nachbarn gehabt, Jürgen. Ein Genie in seinem Beruf, aber ein Chaot in seinem Menschsein. Und so saßen wir oft zusammen. Und wenn er dann so richtig hochkochte, dann hat er alle Ausdrücke, die andere nur auf die Schaufel nehmen, gebraucht, um die Situation zu kennzeichnen, was denn los wäre. Warum ist das alles so? Warum willst du? Und ich sag, Jürgen, ich sag dir, warum es so ist. Der Teufel steht dahinter. Teufel, gibt's doch gar nicht. Ich sage, Jürgen, dann erklär mir mal, wer seine Arbeit macht. Da schaute er mich an, als wäre er schlagartig erstarrt. Eine ganze Zeit. Und dann sah ich, wie etwas hinter dieser Stirn und den Augen, dem Gesicht vor sich ging. Und er sagte, Richard, ja, das muss es sein, sonst gäbe es keine Erklärung, warum es so ist. Es ist so. Brüder und Schwestern, so wie Jesus Menschen in sein Reich kommen, mit seinem Geist erfüllt und befähigt, für ihn zu leben und ihm zu dienen, so erfüllt der Satan die Menschen, die ihm folgen in der Sünde, mit seinem Geist. Und es gibt da besondere Leute, die begabt er besonders mit seinen dämonischen Kräften und Mächten. Wenn wir meinen, den Beginn dieser Dinge in all den Krisensituationen mit menschlichen Dingen beherrschen zu können, dann sind wir in einer Utopie. Hier sind Mächte. Wenn Psychologen überlegen, was denn mit Putin los ist, ob der einen Schaden aus der Kindheit hat oder ob der sonst irgendwie was und so weiter. Ich gesagt, die blicken nicht durch. Das ist ein Gefäß des Zorns, ein Gefäß, das Satan gebraucht. Und das ist nicht nur in die Richtung, da gibt es in anderen Richtungen auch genauso, die alternative Wahrheit für sich gepachtet haben. Denn wenn Jesus Christus der ist, der zum Leben führt, dann verführt Satan zum Verderben. Wenn Jesus Christus die Wahrheit ist, dann ist der Satan der Vater der Lüge und er hat viele Söhne und Enkel, die ihm darin folgen. Und wenn Jesus Christus das Leben ist, dann ist er der Tod. Und wenn ihr fragt, warum die Welt so ist, wie sie ist und sich weiterentwickelt wird, weil hier Dinge ausreifen. Das muss geschehen, sagt Jesus. Es hat keinen Sinn, sich innerlich zu empören. Es hat keinen Sinn, dann wie ein kleines Kind die Hände vor die Augen zu halten, weil dann meint, wenn ich nichts sehe, sehen die anderen auch nichts. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Aber wenn wir das tun, dann stelle ich bei vielen eine Lähmung, eine Irritation fest. Fast ein Stück Flucht auch aus der Realität. Jesus aber sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, wenn ihr die Dinge wahrnehmt, dann blickt auf, ändert eure Blickrichtung. Hebräer 12, Vers 2 hat eine wunderbare Aussage. Da heißt es, lasst uns, Luther übersetzt, hinsehen auf Jesus. Im griechischen Text steht da ein Begriff, der ist grammatikalisch für uns Deutsche irgendwie so schwierig zu übersetzen. Denn wenn wir genau übersetzen, müssten wir übersetzen, lasst uns hinwegsehen auf Jesus. Wir spüren die Spannung. Lasst uns hinwegsehen auf Jesus. Erhebt eure Häupter. Damit werden wir jetzt innerlich aufgefordert, in der Wahrnehmung diese Dinge wieder uns ganz neu auf Jesus auszurichten. Denn er ist und bleibt der Herr, wenn es auch aussieht, als wenn ganz andere Herren die Situation und Weltlage bestimmen. Schaut auf zu Jesus. Schaut nicht mehr auf eure Fußspitzen. Schaut nicht mehr auf das, was so vor euch liegt. Nicht wie ein Führerschein-Neuling, das typische ist ja, die hängen hinterm Lenker und wollen mit dem Kopf noch durch die Windschutzscheibe, damit sie vorne vor die Haube schauen, was da nun kommt. Ein erfahrener Autofahrer lehnt sich zurück und beurteilt die Situation aus der Perspektive. Dazu sind wir aufgefordert. Wenn ihr all das seht, dass es beginnt, resigniert nicht, lasst euch nicht irritieren, seid nicht gelähmt, wie das Kaninchen vor der Schlange sprichwörtlich, sondern dann schaut hinweg auf Jesus, er ist der Herr, erhebt euer Haupt. Denn wir haben eine ganz, ganz lebendige Hoffnung, er sagt, denn eure Erlösung ist nahe. Das ist eine Zusage, die gilt allen Jüngern, von der ersten Generation an durch die jetzt mehr fast zwei Jahrtausende hindurch, die bereits gestorben sind. Aber all diese Verstorbenen in Christus sind der wunderbaren Wiederkunft Jesu Christi, wenn er seine Gemeinde entrücken wird, genauso nah wie wir heute Lebenden. Denn in der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Da nimmt niemand eine Uhr mit, auch wenn man eine in den Sarg legt. Die geht nicht mit in die Ewigkeit. Wir, die wir leben, und die Toten, und das sagt Paulus auch, sie werden zuerst daran teilhaben. Und wir, die wir leben, werden hingerückt werden, um bei dem Herrn zu sein. Eure Erlösung naht. Brüder und Schwestern, die Zeiten und ihre Entwicklung machen es notwendig, dass wir uns neu auf diese Hoffnung besinnen. Jesus kommt wieder in all den Schwierigkeiten. Er kommt wieder. Und deswegen, wenn wir weitergehen und dieses ganze Kapitel 21, würde ich euch raten, da zu Hause mal noch mal sorgfältig für euch zu lesen, dann sagt Jesus, achtet doch all diese Zeichen, so negativ sie sind, als ein Hinweis, dass eure Erlösung sich naht. Denn er sagt, ich gebe euch ein Beispiel, so wie ein Feigenbaum beginnt auszuknospen. Und dann wisst ihr, jetzt ist der Sommer nahe. Ich habe auch einen Feigenbaum, hat mir ein Student geschenkt. Winterfest ist leider ein Jahr erfroren, aber inzwischen ist ein riesiges Gebüsch draus geworden. Und wir haben ein paar Mal geerntet. Da bin ich jetzt im Frühjahr ein paar Mal vorbeigegangen, habe dann so geschaut. Ja, und die Tage, als es so schön warm war, da wurden all diese Knospen schon grün und dachte, oh, das wird schön, wenn dann die Frühfeigen kommen und nachher die Spätfeigen. Und dann erinnerte ich mich an dieses Wort. Und da sagt Jesus, wenn ihr das beobachtet, dann erkennt. Ich gedacht, ist doch interessant, wie hier auch in der Sprache differenziert wird. Beobachten ist die Wahrnehmung. Erkenntnis ist ein ganz anderer Begriff. Hat nichts mit dem Intellekt zu tun, sondern im Biblischen hat Erkenntnis etwas tiefgreifend Persönliches. Adam erkannte seine Frau. Das heißt, ich hatte ein zwölfbändiges Werk über das Geheimnis der Weiblichkeit geschrieben. Nein, die hatten alle innigste Gemeinschaft. Sehr interessant, wie Gott auch bis in die Bereiche der Sexualität seine genialen Absichten hineinlegt als etwas so absolut göttlich Schönes. Und dieser Ausdruck wird jetzt hier verwendet, so erkennt, so nehmt wahr, so lasst es in eurem Leben, in euren Motiven, in euren Wahrnehmungen eine Rolle spielen, dass der Sommer nahe ist. Wacht, sagt er. Ja, wachen ist ja nur notwendig, wenn gefahrvolle Entwicklungen bestehen. Wenn alles so ist, auf dem Traumschiff wird keiner wachen. Die sind ja da wegen Holiday. Aber in gefährlichen Situationen, da muss man schon Ausschau halten. Wacht und betet. Und ich möchte euch den Rat geben, wenn ihr die Nachrichten seht, wenn ihr sie lest, wenn euch die Dinge bedrücken, fangt an, mit Gott darüber zu reden. Das mache ich jetzt. Ich schaue zum Teil viel Nachrichten, englischsprachige Sender und andere, weil mich das ganze Geschehen ist, interessiert dort in der Gegend, weil ich da zum Teil auch schon reisemäßig gewesen bin und mir vorstelle, wie das jetzt alles wohl aussehen mag nach diesem Krieg. Da bin ich mit Gott am Reden und sage ihm, Herr, wenn ich das auch alles nicht verstehe, ich weiß, da reifen Dinge aus, ich weiß, das hat weitere Entwicklung, aber du bist der Herr. Aber bitte, dann lass doch Menschen, die in dieser Not stehen, Hilfe erleben. Und dann bekommt dieses Wahrnehmen auch gleichzeitig den Dienstcharakter, dass wir aus Wachen und Beten Menschen werden, die helfen. Es hat mich dich berührt, die Hilfsbereitschaft, die aufgebrochen ist. Da ist noch etwas von dem Gott Hineingelegten, aber auf der anderen Seite die größten Gemeinheiten genauso, dass da Leute an die Bahn gehen, um alleinstehende Frauen mit Kind die Hilfe anzubieten, nur unter dem Vorwand, sie dann zu missbrauchen. Was für eine Bandbreite. Aber wir sind in diesen Bereichen mitgefordert, dass wir uns einsetzen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe davon gehört, dass es Gläubige gibt, die treu ihren Zehnten in die Gemeinde geben. Die beginnen, einen zweiten Zehnten zu geben für die Nöte. Die sagen, was brauche ich so viel? Ich kann weitergeben. Wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen, dann blickt auf, erhebt eure Häupter, schaut auf Jesus und schaut von Jesus auf die Menschen, auf die Situation. Handelt, stellt euch darauf ein und dann werdet ihr merken, unsere kleinen persönlichen Bekümmernisse, ist das denn so weltbewegend? Ist denn das so der Mittelpunkt und der Bauchnabel des ganzen Geschehens? Nein. Da, wo wir den Blick aufheben, da dürfen wir dann auch teilhaben, dass das Evangelium weltweit verkündigt wird. Und dann wird das Ende kommen. Unsere Erlösung naht. So, ich werde jetzt hier Amen sagen, das heißt ja nicht Schluss, sondern so ist es, denn Jesus sagt in diesem Zusammenhang, Himmel und Erde werden vergehen. Das ist nochmal eine viel weitergehende Perspektive. Und dann sagt jemand, ja, sag doch mal was Positives. Ja, der zweite Teil ist, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das alles wird zu dem Ziel hinführen. Wisst ihr, eigentlich haben wir jetzt als Jünger Jesu angesichts der gesamten Situation, haben wir eigentlich Konjunktur, würde man jetzt marktwissenschaftlich sagen, weil ein großer Bedarf da ist und das Angebot ist schwach. Das führt dazu, dass die Preise steigen. Welche Möglichkeit, dass wir da hineingehen dürfen und weiter sagen dürfen. Von Jesus Christus. Noch einmal wiederholt, wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen, dann blickt auf, hinwegblicken auf Jesus, erhebt eure Häupter. Das ist auch für die Haltung, körperliche Haltung und die geistliche Haltung gut. Wer immer so geht, das ist nicht so gesund. Denn eure Erlösung naht. Hier ist kein Datum angegeben, das ist auch gut so. Hier ist jetzt auch keine geheime Absicht und da gibt es ja Leute, die errechnen aus jedem neuen Ereignis den genauen Zeitpunkt der Entrückung. Also was es auch unter Christen nicht alles für unsinnige Dinge gibt, da, ja, das empört mich nicht nur, sondern schmerzt geradezu. Wir wollen nüchtern sein. Wir wollen aber hoffnungsvoll sein und wir wollen dienstbereit sein und vorangehen. Persönlich, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, wo wir leben, Beruf, in allem, in unserem Gebet für Gesellschaft, für Menschen in Verantwortung, für all diese Dinge. Und wenn das nicht heute und morgen sich nicht gleich ändert, dann wissen wir, Jesus sagt, das muss geschehen, es reift aus, aber wir wissen den Zielpunkt. Wir wissen, dass er da ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich weiß, wir Menschen hören gerne Geschichten, vor allen Dingen, wenn die ganzen Nachrichten kommen. Ein kleiner Junge hatte einen Drachen. Das ist ja für die etwas, was ist. Die Mädchen haben ihre Pferde, so das Gefährdezeitalter. Für Jungen gibt es ein Drachenzeitalter. Und er hatte einen guten Drachen gebaut und hatte eine Rolle mit viel Garn. Und so hat er, weil einigermaßen Wind war, seinen Drachen steigen lassen. Nun, das war in Norddeutschland, da hängen die Wolken ein Stück tiefer, weil keine Berge sind, die da im Wege sind. Und so war der Drachen bald nicht mehr zu sehen. Der Junge saß da mit der Rolle und da kam ein Opa und sagte, na, Bubi, was machst du denn da? Ich lass mal einen Drachen steigen. Wo ist denn der? Ja, da oben. Ich sehe nichts. Siehst du was? Nein. Ja, was sitzt du denn hier? Ja, ich weiß aber, dass er da ist. Ja, wieso? Ich fühle, dass er zieht. Fühlst du auch, dass es zieht? Auch wenn du es nicht siehst? Wenn scheinbar alles so wolkenverhangen ist? Wenn ihr seht, dass all das beginnt und wenn ihr auch nicht gleich die Änderung seht, ich fühle, dass er zieht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du unser Herr, durch den alles geschaffen worden ist, für den alles geworden ist und durch den alles vollendet werden wird, Herr, in dieser Zeit dürfen wir auf dich schauen. Du bist aus Liebe zu uns gekommen. Du hast dein Leben für uns gegeben. Du bist für uns gestorben, aber du bist auferstanden. Du sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel und dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Herr, und angesichts all der Entwicklungen, die wir um uns wahrnehmen, dürfen wir eines wissen, über dem allem stehst du. Und so dürfen wir unseren Blick aufheben zu dir. Herr, wir dürfen mit dem Geist beten, der Geist und die Braut sprechen, kommen. Und wir dürfen mit einstimmen und wer es höre, der spreche, kommen. Und wir dürfen es weitersagen und wen da dürstet, der komme und trinke. Herr, wir möchten als deine Gemeinde, als deine Jünger auf dich ausgerichtet sein. Danke für eine lebendige Hoffnung. Amen.